Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Franziska Günther-Güldenpfennig. Ich bin Fotografin und begleite Frauen nach einer Krebserkrankung dabei, wieder einen neuen Blick auf ihren Körper zu finden. Ich freue mich sehr, dass du eingeschalten hast. In der heutigen Folge ist Biene zu Gast. Wir sprechen darüber, was es bedeutet, metastasierten Brustkrebs zu haben und wie sich das Leben verändert, wenn der Krebs nicht mehr heilbar ist und zu einer chronischen Erkrankung wird. Herzlich willkommen, liebe Biene. Schön, dass du da bist.
Hallo, Franziska.
Biene, vielleicht magst du dich zu Beginn einmal kurz selbst vorstellen. Wer bist du? Wann hast du deine Diagnose bekommen und wie geht es dir jetzt?
Ja, ich heiße Sabine, wohne in Overath und lebe dort mit meinem Mann Olaf. Ich bin Diplom-Sozialarbeiterin beim Oberbergischen Kreis. Dort arbeite ich aufsuchend in der psychosozialen Beratungsstelle. Ja, ich habe am Samstag, den 18. Oktober letzten Jahres, im Krankenhaus erfahren, dass ich das vierte Mal Krebs habe. Ja, metastasierter Brustkrebs heißt, ich habe die Diagnose bekommen, eine großflächige Metastase tief in der Achselhöhle zu haben. Da hat sich diese Metastase um diesen Plexus brachialis, das ist ein Nervengeflecht, was die motorische und sensorische Versorgung zwischen Arm und Hand sowie zwischen Schulter und Brustwand übernimmt, drüber gelegt. Und ja, außer dieser Metastase habe ich weitere Metastasen in der Lunge. Ja, und im Januar diesen Jahres, kurz nachdem die Bestrahlung des Plexus brachialis stattgefunden hatte, entdeckte man auch noch eine Metastase am Becken. Und im März, schon unter der laufenden Therapie, entdeckte man eine Lebermetastase, die aber per Radiofrequenzablation entfernt werden konnte. Mhm. Also, ich bin multipel metastasiert.
Mhm. Wenn du sagst, du bist das vierte Mal metastasiert, oder beziehungsweise hast das vierte Mal die Diagnose bekommen, irgendwann hat das ja angefangen. Wann hast du das erste Mal die Diagnose bekommen?
Die erste Diagnose habe ich 2009 bekommen. Da war das ein Zufallsbefund unter der Mammographie. Eine Chemotherapie, also ich bin operiert worden, brusterhaltend, und dann habe ich eine Chemotherapie bekommen und Bestrahlung und habe folgend dann Tamoxifen genommen, 1,5 Jahre. Ja, und dann ist 2013 der Krebs zurückgekommen, ein Rezidiv an der linken Brust. Und ja, die ist mir dann 2013 abgenommen worden. Und ich musste dann auf jeden Fall, der Krebs ist hormonell abhängig, weiter Tamoxifen nehmen. Das war das zweite Mal. Und das dritte Mal habe ich dann 2021 im Mai in der Corona-Zeit mitgeteilt bekommen, dass sich ein Rezidiv in der Achselhöhle breit gemacht hat. Und nach der Operation hat man dann festgestellt, dass mehrere Lymphknoten eben auch befallen waren. Und dann bin ich wirklich dort auch ordentlich ausgeräumt worden bei der OP. Ja, und dann habe ich noch mal eine Chemotherapie bekommen und noch mal eine Bestrahlung. Und dann war auch klar, dass ich weiterhin Tamoxifen nehme. Ja, so, das waren die Diagnosen. Und dann habe ich aber schon relativ schnell gemerkt, dass, also so 2 Jahre nach der dritten Diagnose, dass ich Schmerzen bekam im Arm und in der Schulter. Und auch so in der linken Brustwand merkte ich immer, dass ich Schmerzen hatte. Aber bei der Mammographie und es war nichts zu erkennen. Und und die Ärzte haben mir dann auch immer mitgeteilt, dass das nichts Erkranktes ist in dem Sinne, sondern dass es vielleicht irgendwas Überlastendes ist. Ja, und dann hatte ich glaube, das war am 6. Oktober hatte ich dann nochmal, ein Segen hatte ich dann nochmal eine Mammographie letzten Jahres, 6. Oktober, genau, so war das. Und da habe ich der Ärztin noch gesagt, beim Ultraschall, bitte drücken Sie ganz fest, weil ich schon ein Rezidiv dort hatte. Und dann sagte sie, ja, mache ich, lassen Sie das mal meine Sorge sein. Ich kann meine Arbeit schon machen, so, ne, ich kenne das gut. Und ja, war nichts zu erkennen. Da war nichts zu erkennen. Und dann bat ich sie, wirklich mit mir nochmal die Bilder zu gucken. Und das hat sie dann auch getan. Und da war nichts zu erkennen auf den Brüsten oder an den Brüsten. Ja, und dann bin ich ziemlich glücklich da rausgegangen und dachte so, okay, es ist nichts, ne? Du machst zu viel Sport, es liegt vielleicht daran. Und ja, und dann hatte ich am 15. Oktober letzten Jahres auf einmal beim Autofahren eine Lähmung in dem linken Arm und ganz starke Schmerzen in der Schulter, es ging nichts mehr. Ja, und dann bin ich sofort zu meiner Hausärztin, die dann sagte, wir müssen gucken, dass das kein Schlaganfall ist. Ich überweise sie ins Krankenhaus. Ja, und dort hat man dann eben am 18. Oktober mir die Diagnose mitgeteilt, dass ich metastasiert bin. Dann, was ich am härtesten für mich wurde, was die härteste Zeit, glaube ich, in meinem Leben war, habe ich, drei Wochen warten müssen, bis ich einen Termin in meinem Brustzentrum bekam, also in dem ich schon vorher zweimal aufgenommen worden bin, musste ich eben diese Zeit warten. Und in dieser Zeit habe ich gedacht, deine Lebenszeit ist zu Ende. Ich habe meine Beerdigung geplant, habe meinen Bruder angerufen, muss kommen. Ich sterbe, wir müssen alles planen, wir müssen jetzt alles vorbereiten. Im Brustzentrum, wo ich dann ankam, hat auch die Ärztin erstmal nichts festgestellt. Auch die hat irgendwie einen Ultraschall gemacht und gesagt, ich sehe nichts. Und hat dann aber einen Kollegen gerufen, der wirklich mega in die Achselhöhle gedrückt hat. Und dann gesagt hat, hier ist die große Metastase.
Das heißt, deine Ärztin, bei der du am 6. Oktober warst, hätte das auch durchaus feststellen können, wenn sie deinen Rat befolgt hätte?
Ich will das nicht sagen. Also ich glaube, dass sie sich wirklich da Mühe gegeben hat. Und es war wirklich auch schwierig zu erkennen. Also ich glaube, dass sie da nicht mich so ernst genommen hat, dass ich gesagt habe, ich bin das dritte Mal erkrankt. Also bitte hören Sie mich, glauben Sie mir. Also da war sie schon, glaube ich, etwas genervt, dass ich so, so war. So deutlich.
Ja. Warum musstest du drei Wochen warten, bis du einen Termin in dem Brustzentrum bekommen hast, bei dem du ja vorher schon warst? Verstehe ich irgendwie nicht. Warum das so lange dauert?
Oh, Franziska, das ist die Frage habe ich mir auch immer wieder gestellt. Immer wieder habe ich gedacht, warum ging das nicht schneller? Ja, zumal ich dann auch noch erfahren habe, als ich dann im Brustzentrum war, dort und völlig angespannt war nach drei Wochen.
Natürlich, das ist ja auch eine totale Psychoquälerei. Ist
ja, war's. Ja. War es wirklich. Und dann sagte eine Frau neben mir, sie hätte einen Termin nach zwei Tagen bekommen. Und dann habe ich gesagt, habe ich sie gefragt, darf ich sie fragen? Und dann sagte sie, also warum sie annehmen würde, dass das so schnell gegangen ist. Und dann sagte sie wirklich, ja, ich bin Privatpatient.
Oh nein.
Gut, ich weiß nicht, was es war. Ich finde es sehr traurig, weil es gibt ja, es ist ja dokumentiert, dass ich dort in diesem Brustzentrum und in der Klinik schon häufig war. Es war so, und ich glaube, dass man das hätte schneller organisieren können, ganz sicher.
Wann war denn der Zeitpunkt, als dir gesagt wurde, dass du jetzt metastasierten Brustkrebs hast und damit eigentlich zur Palliativpatientin wirst?
Ja, genau. Ich bin erst bestrahlt worden. Also ich hatte ja starke Schmerzen und bin dann erst bestrahlt worden in einer wirklich wunderbaren Praxis in Binsberg. Da hat sich das Team und der Dr. Weinhold sich mir angenommen und ich habe dann eine Bestrahlung der Achselhöhle bekommen. Und danach habe ich dann einen Termin im Brustzentrum wahrgenommen, wo eine Ärztin mir eben mitgeteilt hat, nachdem alle Befunde auch da waren, alle MRTs und ja, da eben waren, hatte ich diesen Termin im Januar und dann ist mir da von einer Ärztin mitgeteilt worden, dass man ja jetzt nicht mehr kurativ mich behandeln kann, sondern eben palliativ. Da ist mir erstmal das Herz in die Hose gerutscht, weil palliativ habe ich gedacht, ich sterbe. Ne? Jetzt muss ich irgendwie gucken, jetzt komme ich irgendwie ins Hospiz und sterbe. Und dann habe ich mich erst damit beschäftigt, als sie dann sagte, die Ärztin, nein, das ist nicht so. Sie werden nicht sterben sofort. Natürlich haben sie eine andere Lebenszeit zu erwarten. Aber es gibt durchaus Frauen, Menschen, die eben unter der Behandlung noch leben können für eine bestimmte Zeit und eine gute Zeit haben können. Ja, und das habe ich dann, dann habe ich mich damit beschäftigt, wie das so sein kann. Ich habe dann mitgeteilt bekommen, dass ich Kisqali erhalte. Das ist ein Medikament, was ähnlich ist wie eine Chemotherapie, aber weitaus weniger starke Nebenwirkungen hat.
Und das nimmst du weiterhin? Das sind dann so Tabletten oder was ist das?
Genau, genau. Das sind Tabletten, die nehme ich morgens, 3 Stück, 600 Milligramm, gemeinsam mit dem Antihormonmedikament Ledrozol. Und dieses Kisqali blockiert bestimmte Proteine, um das unkontrollierte Teilen und Wachsen der Krebszellen eben zu stoppen. Und dieser Einnahmezyklus sind 21 Tage und dann 7 Tage Pause. Und was halt so besteht, ist, dass ich ein höheres Infektionsrisiko habe. Das heißt, ja, dass ich schon jetzt gucke, relativ gesund zu leben, in Anführungsstrichen. Ja.
Ja. Beeinträchtigt dich das in deinem Alltag, dass du jetzt diese Dauermedikamente nimmst? Oder also hast du da die ähnlichen Nebenwirkungen, die man oft bei einer Chemotherapie hat? Fallen dir die Haare aus? Ist dir schlecht oder sowas in der Art?
Ja, also ich habe ja nun schon 2 Chemotherapien hinter mir und kann das wirklich gut vergleichen. Also es ist wesentlich milder. Es ist so, dass ich Kisqali jetzt mein Leben lang nehmen werde. Also das hört nicht mehr auf. Es sei jetzt nicht mehr begrenzt. Also ich nehme das, bis ich sterbe. Es sei denn, der Krebs mutiert, dann muss man halt nochmal auf eine andere Medikation übergehen. Aber erstmal ist das jetzt meine Medikation. Ledrozol und Kisqali. Und was sehr deutlich ist, ist, dass ich... dass die Haare dünner werden, also sie fallen nicht aus, aber sie werden dünner, was jetzt in meinem Fall mich nicht mehr so umhaut. Ich habe durch die Chemotherapien 2-mal meine dicken, langen, braunen Locken verloren und das ist schmerzhaft zu sehen und zu fühlen, aber ja, es sind dann irgendwann auch nur noch Haare. Und was weiterhin ist, natürlich beeinflusst mich das in meinem Ablauf. Also ich denke morgens als erstes daran, meine Medikamente zu nehmen. Die sind einfach jetzt super wichtig. Und danach organisiere ich auch meinen Tag und ich nehme halt zusätzlich noch Pregabalin. Das sind Schmerzmedikamente gegen diesen Nervenschmerz. Durch diese Metastase besteht ja dieser Nervenschmerz, der auch nicht mehr weggeht. Also der Krebs ist da ja, hat ja im Grunde genommen das Nervengeflecht infiltriert und richte ich mich nach meinen Schmerzen, nach meinen Medikamenten. Das beeinflusst meinen Lebensablauf jetzt.
Ja. Lass uns gern deine einzelnen Erkrankungen der Reihe nach durchgehen. Die erste hast du im Jahr 2009 bekommen. Wie alt warst du damals?
Ja, da war ich 42.
Das hast du jetzt so im Schnelldurchlauf erzählt. Also das war ein Zufallsbefund bei der Mammographie. Dann hattest du Chemotherapie, Bestrahlung, wahrscheinlich auch eine Operation, oder?
Ja, na klar, brusterhalten ist operiert worden, ja.
Und dann hast du für anderthalb Jahre Tamoxifen genommen. Ja. Ich kenne das so, dass Tamoxifen über einen längeren Zeitraum gegeben werden muss, oder dass zumindest die meisten, die mir das erzählen, die nehmen das über einen längeren Zeitraum, 10 Jahre oder was?
Ja.
Warum hast du das bloß anderthalb Jahre bekommen?
Ich habe das nicht anderthalb Jahre bekommen. Ich hätte das weiternehmen sollen, aber die Nebenwirkungen waren für mich, ich war ja noch eine relativ junge Frau, waren die so vehement, dass ich mich entschieden habe, die abzusetzen.
Ah, okay.
Ich habe auch keine Ärztin gefragt oder so.
Du hattest dann so stark Wechseljahresbeschwerden.
Ja, genau.
Ah, okay.
Also ich war eben auch voll im Beruf und auch in einer Liebesbeziehung und dann setzten die Wechseljahre ein. Ja. Und ich habe sehr stark geschwitzt, ich habe wenig geschlafen, die Wirkungen waren schon so, dass ich gesagt habe, nee, das will ich nicht. Ich habe auch nicht wirklich darüber nachgedacht, was das bedeuten könnte. Ich bin mit der Erkrankung sehr leger umgegangen. Das bedeutet, ich habe irgendwie gedacht, es wird schon nicht wiederkommen.
Naja, klar, ich meine, daran denkst du ja auch, also in dem Moment nicht. Du durchlebst diese Zeit der Akuttherapie und irgendwann, und ich meine, deine nächste Erkrankung ist ja 4 Jahre später erst gewesen, irgendwann bist du ja wieder in so einem normalen Alltag, ne? Und dann rückt vielleicht auch der Krebs so ein bisschen in den Hintergrund.
Also man muss schon sagen, ich war nie besonders aufmerksam mit mir selber. Also das heißt, ich bin auch so ein bisschen darüber weggegangen. Also so einer meiner wirklichen Reserven ist, dass ich immer schnell in Bewegung bin und immer was Neues machen will. Und dann habe ich den Krebs auch so ein bisschen abgehakt. Ich habe gedacht, so weiter geht's. Ne? Wir müssen nach vorne gucken, weiter geht's. Ja, und dann habe ich für mich entschieden, die abzusetzen. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, hätte ich nicht machen dürfen. Der Krebs ist jedenfalls wiedergekommen 2013. Das, was so hart war für mich, war, dass man mir 2009 erklärt hat, wenn der Krebs dann wiederkommt, dann werden sie sterben.
Gottes Willen.
So, das hat mir ein Arzt damals gesagt. Also mein Mann war Zeuge. Und dann bin ich 2013 eben, das habe ich selber gefühlt. Also da habe ich dann auf der linken Brust gespürt, dass da wieder was Neues ist. Und bin dann in ein anderes Krankenhaus nach Köln gegangen. Und und dort hat er sich bestätigt, dass das ein Rezidiv ist.
Und dann wurde dir die Brust abgenommen oder?
Ja, genau.
Ah, okay. Und hast du das wieder aufbauen lassen oder?
Ja.
Das,
ich empfand mich als jung und dachte irgendwie, das gehört sich so für mich. Das passt so. Und dann habe ich die Brust wieder aufbauen lassen, genau. Und habe also keine weiteren Behandlungen, außer den Rat, und das habe ich dann auch wirklich auch angenommen, dass ich das Tamoxifen auf jeden Fall mindestens 5 Jahre weiter.
Naja, und dann war ja auch ein ziemlich langer Zeitraum dazwischen, 8 Jahre, ne? Wo man ja dann auch aus diesem Nachsorgeprogramm rausfällt, oder? Nach einer bestimmten Zeit?
Nee, das war nicht so. Also 2013 war ja, wie gesagt, das zweite Mal. Und dann blieb ich in diesem Nachsorgeprogramm. Das heißt, einmal im Jahr bekam ich eine Mammographie.
Ja.
bin auch regelmäßig zu meiner Frauenärztin gegangen. Also das war wirklich auch alles in Ordnung. Aber naja, die Achselhöhle war irgendwie nie so, da war nie der Gedanke dran, dass was in der Achselhöhle kommen konnte.
Lass uns mal noch kurz in dieser Pause bleiben, die du dazwischen hattest, in diesen 8 Jahren. Das heißt, du hast also die Brust immer regelmäßig untersuchen lassen.
Ja.
Und bist aber so wieder in so einen normalen Alltag gerutscht? Oder war das diesmal anders, dass schon der Gedanke an die Krebserkrankung immer doch mehr in deinem Hinterkopf geblieben ist?
Also eigentlich war ich wieder in meinem Alltag. Ich war in meinem Alltag, also ich bin immer direkt oder relativ schnell wieder in meine Berufstätigkeit gegangen. Also ich habe mir immer so ein halbes Jahr beim ersten Mal, ich glaube beim zweiten Mal ein Jahr, nee, noch nicht mal 8 Monate Zeit gelassen und dann bin ich wieder arbeiten gegangen. Und ja, ich habe wirklich mit keinem Gedanke daran gedacht, dass ich wieder erkranke. Ich habe gedacht, okay, zweite Mal, Brust ist abgenommen, da kann eigentlich nichts mehr passieren.
Naja, und du hast ja auch das Tamoxifen diesmal länger genommen, ne?
Ja. Ich habe es dann abgesetzt tatsächlich 2019, also weil in Absprache mit den Ärzten, weil die so sagten, jetzt ist gut, es ist okay, es reicht.
Naja, sind 6 Jahre, ne?
Ja, und dann kam der Krebs eben 2021 in Corona-Zeiten wieder.
Und da hast du gesagt, dass du diesmal einen Knoten in der Achselhöhle hattest.
Genau.
Wie war das? Hast du das gemerkt? Also du hast ja erzählt, dass du jetzt mit der Erkrankung, die Diagnose, die du 25 bekommen hast, dass du ja da auch wirkliche Beschwerden hattest. War das bei der Erkrankung 2021 auch so?
Nein, das war wirklich für mich ganz, ganz plötzlich. Ja, also ich war völlig überrascht und als nach der Operation mir dann auch noch mitgeteilt wurde, dass die Lymphknoten befallen sind, war ich schockiert und ich war auch echt genervt, kann man sagen, als mir dann mitgeteilt worden ist, dass ich nochmal eine Chemotherapie mache.
Oh ja, das kann ich mir vorstellen, gerade weil du das ja auch schon alles kanntest, ne?
Ja.
Von mal vorher.
Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe das Glück gehabt, dass ich in den Chemotherapien auch immer noch joggen gehen konnte. Also das ist meine große Leidenschaft und ich konnte das. Also ich bin wirklich immer noch laufen gewesen und ich wusste auch bei der zweiten Chemotherapie, das schaffst du wieder, Biene. Aber trotzdem Haare verlieren. Und ich bin da dann auch eigentlich sehr stark reingegangen in die zweite Chemotherapie. Aber die Chemotherapie hat mich dann doch ordentlich angestrengt. Also es war schon sehr anstrengend. Und es war halt auch in Corona-Zeiten. Die Ärzte und die Schwestern und alle waren sehr angespannt und es war, es war eine heftige Zeit.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das war ja auch schon ohne eine Erkrankung eine heftige Zeit.
Ja.
Wie ging das weiter? Wurde der Knoten aus der Achselhöhle entfernt?
Der Knoten wurde entfernt. Also wirklich, der Arm wurde richtig ausgeräumt. Ich hatte das vorhin schon mal gesagt. Also ja. Das war so, dass ich dann schon auch ein wenig Schmerzen im Arm hatte und ich bekam dann auch Lymphdrainage, weil der Arm dicker wurde. Aber das verlief gut. Also man sagte mir, ich hatte so ein Lymphödem, dass das nun für immer da sein würde und ich hatte nach einem halben Jahr keine Probleme mehr mit dem Lymphödem und auch weniger Beschwerden. Also es verlief gut. Ich habe dann auch weiter Tamoxifen genommen. Meine Onkologin hat mir damals gesagt, es wäre schon gut, wenn sie Letrozol nehmen würden. Das ist ein Aromatasehemmer. Und dann habe ich so gesagt, ich mache so viel Sport und ich hatte so große Sorgen, dass dieses Medikament, Letrozol, ist bekannt dafür, dass man Knochenschmerzen bekommt, dass das mich beeinflusst in meinem Sport und in meiner Bewegung. Und habe dann einfach gesagt, na gut, dann nehme ich einfach Tamoxifen weiter. Das kenne ich, das nehme ich einfach weiter. Ja, dann habe ich das weitergenommen und habe dann aber 2 Jahre nach der Diagnose Armschmerzen gekriegt, starke Schulterschmerzen, so und ja, habe dann schon wahrgenommen, dass da irgendwas nicht richtig ist und habe auch immer zu meinem Mann gesagt, ja, ich glaube, der Krebs kommt zurück.
Hm. Ach Gott.
Und dann haben aber alle so gesagt, Biene, du machst viel Sport, das ist bestimmt was Muskuläres, ne? Also alle Ärzte, Bekannte, Familie, keiner hat irgendwie daran gedacht, dass der Krebs nochmal wiederkommen kann. Ja, und dann in der Nachsorge war dann auch, also es war dann ja jedes Jahr einmal, hat sich nichts rausgestellt. Ja, und dann war eben der 6. Oktober, wo dann gesagt worden ist in der Mammograph, nee, da ist nichts, Frau Grundmann. Und ich aber weiterhin die Schmerzen hatte.
Also du hattest die Schmerzen schon 2 Jahre lang,
ja.
Bevor du jetzt die Diagnose bekommen
ja,
hast?
Ja, eigentlich ja.
Ach Gott.
Aber ich habe immer gedacht, so der Arm ist so ausgeräumt, da kann nichts mehr wiederkommen. Also die Vorstellung, dass das ja, metastasierter Krebs sein könnte, habe ich mir nie vorstellen können.
Ist das über all die Jahre immer auf der linken Seite gewesen?
Ja.
Ja.
Also die Metastasen in der Lunge, das sind mehrere kleine Herde, sind auf beiden Seiten. Und die Metastase im Becken, ja, war rechts. Und ja, auf der Leber, die Metastase, die entfernt werden konnte, glücklicherweise, die lag so gut, dass man die eben über Radiofrequenzablation ja, entnehmen konnte.
Okay, also du hattest seit 23 diese Armschmerzen. Du hast die Diagnose dann am 18. Oktober bekommen.
Ja, genau.
Metastasierter Brustkrebs.
Ja,
im Krankenhaus. Und wieder ein Knoten quasi in der Achselhöhle, die eigentlich schon ausgeräumt war.
Ja, die war ja, diese Metastase ist über so ein Nervengeflecht gegangen.
Ja.
Diesen Plexus brachialis, der liegt da. Ne?
Und deswegen auch wahrscheinlich die Schmerzen im Arm.
Genau, oder? Das sind Nervenschmerzen. Ja. Und Nervenschmerzen haben die Besonderheit, dass sie sich das gut merken. Ja, und selbst nach der Bestrahlung jetzt, es ist eigentlich kaum möglich, ohne Schmerzmedikamente eben zu sein. Ich kann es beeinflussen tatsächlich, indem ich gesund lebe, gut schlafe vor allen Dingen.
Ja, auch da sieht man mal wieder, wie wichtig das ist, ne?
Ja, total.
Also auf so einen gesunden Lebensstil zu achten.
Ne? Ja, völlig. Also das geht mir so ein bisschen ab, weil ich bin wirklich so eine Lebefrau. Das bedeutet halt, ich gebe immer gerne Gas und habe nie viel Pausen gemacht. Also und jetzt merke ich, wie wichtig Pausen in meinem Leben sind und Ruhezeiten. Kenne ich nicht. Also hatte ich vorher nicht.
Ja, die Erkrankung bremst dich so ein bisschen aus, ne?
Völlig, völlig, ja. Und das ist auch für mich schwierig auszuhalten, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich muss jetzt überlegen, ob ich in die Erwerbsminderungsrente gehe, weil ich schon sehr gesundheitlich angeschlagen bin und einfach nicht mehr kontinuierlich sagen kann, heute gehe ich arbeiten. Das geht nicht.
Ja. Du hast also das 4. Mal die Diagnose bekommen. Was hat sich denn für dich verändert, seit du weißt, dass du an metastasiertem Brustkrebs erkrankt bist? Hat sich das Verhalten der Ärzte oder des Brustzentrums dir gegenüber verändert? Gehen Menschen anders mit dir um? Gehst du selber anders mit dir um?
Ja, das ist zweierlei. Also gehe ich selber mit mir anders um? Also tatsächlich hat sich für mich einerseits nicht so viel verändert, weil ich eigentlich immer noch die bin, die ich bin. Ja, also der Krebs verändert dich ja nicht, dein Wesen, deine Art. Ne? Ich bin so, wie ich bin. Aber mein Verhalten hat sich schon verändert. Einfach, weil ich weiß, dass meine Zeit vielleicht endlicher ist, knapper ist, gehe ich schon mit vielen Sachen anders um, ja. Ich versuche viel Zeit mit meinen Lieben zu verbringen, ja. Ich versuche möglichst viel schöne Sachen zu machen, also laufen durch mein Nafbachtal oder ja, mit dem Stand-Up-Paddle durch Buchten zu paddeln in Griechenland. Und ja, dann habe ich da eine Schildkröte gesehen und das war für mich das größte Glück, was man so haben darf. Und diese Sachen geben mir auch Kraft, ja. Oder also eine meiner wichtigsten Sachen ist, morgens, wenn ich aufgestanden bin und die Treppe runterkomme, Olaf begrüße, ja, wir küssen uns und dann kriege ich von ihm einen Kaffee eingeschenkt und wir lesen zusammen die Tageszeitung. Das sind für mich ganz wichtige Momente, ja, die ich brauche für mich, ne? Unbedingt. Aber ich merke schon, dass natürlich die Menschen auch vorsichtiger mit mir umgehen. Natürlich. Also meine Lieben haben unglaubliche Angst auch, dass ich nicht mehr da bin. Und wunderbar ist, dass sich auch meine Lieben mehr Zeit nehmen, mit mir zu sein. Ja, das, also ich kann immer nur sagen, das Wichtigste ist, Zeit miteinander zu verbringen jetzt. Na, oft werde ich gefragt, Bine, was brauchst du im Moment? Und dann sage ich immer, ich brauche deine Zeit. Ich will mit dir sein.
Ja. Ne?
Ja. Und ich brauche aber auch Zeit, manchmal in Gesprächen mich zu finden, weil ich so viel Wortfindungsstörungen habe auf einmal. Ja, ich merke, dass ich habe mein Standbein verloren. Ja, also ich bin nicht mehr so stark und sicher, wie ich mal war, weil mir das Wichtigste ja so wegfällt. Und das war immer Pläne machen, leben, intensiv leben, alles aufzusaugen und sich weiterzubilden, neue Dinge zu erkennen. Und das hat sich verändert jetzt. Ich lebe jetzt im Moment. Und meine Pläne, die kann ich nicht so weit im Voraus machen.
Wenn du dich in diesen Gesprächen wiedererkennst und merkst, dass sich dein Blick auf deinen Körper verändert hat, dann gibt es bei mir einen Raum dafür. Zurück zu dir ist ein kostenloser Zoom-Abend für Frauen nach einer Krebserkrankung. Ein geschützter Raum, in dem genau das Platz haben darf. Deine Gedanken, deine Gefühle, dein Körper. Wenn du dabei sein möchtest, findest du alle Infos über den Link in den Shownotes.
Und ja, also Ärzte, das ist unterschiedlich, wie die sich verhalten. Also meine Hausärztin ist einfach fantastisch. Ja, die nimmt sich Zeit, die spricht mit mir über alles, die nimmt mich ernst. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, gerade auch in diesem Strahleninstitut, dass da auch sich Zeit genommen wird. Die Bilder werden sich nochmal angeguckt und mir wird geraten, was ich zu tun habe oder nicht tun soll. Super, super. Aber ich erlebe es auch in meinem jetzigen Brustzentrum und in meiner Chemoambulanz, dass das Gesundheitssystem viel brüchiger ist, wie zum Beispiel 2009 oder 2013. Also ich erlebe da die Ärzte und die Pflegekräfte total angespannt, gestresst. Und eigentlich habe ich oft das Gefühl, dass ich gerade mit meiner multiplen Erkrankung, dass da gar kein Platz ist. Das ist anstrengend. Also immer wieder passiert irgendwas, ich muss jeden Monat dahin. Und ich habe oft das Bedürfnis, eigentlich mit einem Arzt zu sprechen oder mit einer Ärztin zu sprechen. Und das da wird drüber hinweggegangen. Ich hätte gerne eine Lotsin, die mich begleitet. Schwierig. Das gibt das System nicht mehr her.
Heißt das, du fühlst dich weniger wichtig, weniger ernst genommen in deinem Brustzentrum?
Ja.
Woran denkst du, liegt das?
Ich weiß es nicht. Also es gibt da so zum Beispiel ein Beispiel. Ich hatte einen Urlaub geplant nach Griechenland ans Meer. Und 2 Tage vorher hatte sich in der Therapiepause eine große Wucherung an der Leiste gezeigt.
Oh Gott.
Und ich war natürlich panisch, habe gedacht, oh je, das ist eine neue Metastase. Ich war so aufgeregt, weil mein Lebensziel war, endlich wieder nach Griechenland zu kommen und jetzt diese Metastase, dachte ich, das wäre eine Metastase und war völlig verängstigt. Hab dann im Brustzentrum, besser gesagt in der Chemoambulanz, angerufen. Dort ging nur der Anrufbeantworter. So, und dann habe ich eine Mail geschrieben, da war dann auch keine Antwort zu erwarten so schnell. Ja, und dann habe ich mich aufgemacht und bin nach Köln gefahren und bin dann einfach in die Chemoambulanz. Es war halt Freitag Vormittag. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ich wäre in Not, ich hätte keinen Termin, aber ich wäre so in Not, ich würde in Urlaub fahren und da wäre was. Das wäre furchtbar. Und dann sagten sie, würden das besprechen, und dann bin ich rausgegangen und dann hat sich eine Schwester, die mich kennt, hat mich gesehen und sagte, Frau Gummer, was machen Sie denn hier? Und dann habe ich gesagt, ja, ich wäre in Not, ich bräuchte dringend jemand, der sich was angucken müsste. Und dann ist sie zur Anmeldung reingegangen, hat das abgeklärt und kam raus und sagte, Frau Gundmann, wir haben Freitagmittag. Sie können nicht erwarten, dass sich jetzt noch jemand das anguckt. Sie müssen, wenn, in die Notambulanz gehen. Naja, und ich war in Sorge, also ich weiß, dass man da 7 Stunden sitzt, gegebenenfalls. Und ich hatte einfach gesagt, dann, aber Sie müssen sich doch mehr annehmen. Und dann hat die Schwester gesagt, kommen Sie mal mit rein. Und hat sie irgendwie gesagt, nein, das geht nicht. Also wir können Sie jetzt nicht anschauen und annehmen. Beruhigen Sie sich, fahren Sie in Urlaub. Ich mache jetzt einen Ultraschalltermin irgendwie nach dem Urlaub und dann schauen wir weiter. Und da habe ich gesagt, das schaffe ich nicht. Das tut weh. Sie müssen sich das doch angucken. Und dann sagt sie, nein. Und dann habe ich die Hosen runtergelassen und habe gesagt, so, schauen Sie sich das bitte an. Dann hat sie drüber geguckt und hat gesagt, okay, das ist bestimmt nur ein Lymphknoten, der groß geworden ist. Das war so Früchtestämmchen groß. Und das ist nur Lymphknoten. Und da habe ich gedacht, okay, und was soll ich jetzt tun? Ja, einfach ruhig bleiben. So, und da fühle ich mich nicht ernst genommen, ja. Also ernst genommen wäre jetzt, also ne, hätte ich gedacht, ja gut, die schauen doch mal drüber, ja, und dann fühlt man das mal und vielleicht bietet man mir auch noch einen Ultraschall an, aber das war dann nicht so. Ich bin dann in Urlaub gefahren mit diesem Ding in der Leiste. Tatsächlich ist es weggegangen, ja. Was es auch immer war, ist es weggegangen, aber ich habe eine Woche in diesem Urlaub jeden Tag da drauf geguckt, meine Lieben immer wieder gefragt, guck mal, ist halt weg? Was ist halt? Ne? Es war furchtbar. Ja, und das meine ich. Ja, ich habe das Gefühl auch in meiner Chemoambulanz, da wechseln immer die Ärzte. Und wenn ich einen Termin bei denen habe, dann müssen die erst wieder nachgucken. Und dann sagte zuletzt eine Ärztin, die, ich glaube, die 7. war es jetzt, die sagte, nein, nicht die 7., die 5., die sagte dann, ja, Frau Gummer, ich muss mich jetzt erstmal nochmal wieder einlesen bei Ihnen. Was ist denn da? Und als ich dann Fragen stellte, sagte sie, da bin ich jetzt gerade überfordert, da muss ich nochmal gucken. Und ich finde das schwierig auszuhalten. Ich hätte eigentlich gerne eine Ärztin. Und dann sagte mir in der Anmeldung jemand, Frau Gummer, das ist hier kein Wunschkonzert.
Oh, ja.
Ja, Sie können sich nicht aussuchen, welche Ärztin Sie haben. Ne? Das können wir hier nicht mehr geben. Und dann, ja, überlege ich immer, gehe ich zu einer niedergelassenen Ärztin, aber ich habe gedacht, ich bin doch hier schon 3-mal gewesen. Ja, die kennen mich eigentlich. Da sind meine Akten und meine Befunde vor Ort. Und ja, soll ich wirklich nochmal wechseln? Ist es woanders besser? Und in meiner Selbsthilfegruppe gibt es unterschiedliche Meinungen dazu.
Klingt für mich jetzt erstmal sehr unempathisch, wobei du ja auch gesagt hast, dass du den Eindruck hast, dass das medizinische Personal im Vergleich zu 2009 ein bisschen überfordert ist, viel zu tun hat, wenig Zeit.
Ne? Ja, ja.
Das ist total schade und ich glaube, schwierig für alle. Aber natürlich klingt das so, als würde man gar nicht so richtig darauf achten, wie es sich für die Patienten anfühlt, ne? Wie die Psyche damit macht. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es für dich total schwer ist, dass man ja schon das Gefühl hat, dass man dem eigenen Körper gar nicht mehr so richtig vertrauen kann und dann an Ärzte gerät, die sich nicht die Zeit nehmen, die man bräuchte, die man selbst bräuchte. Ne, das ist ja ein Empfinden, das ist ja deins, ist natürlich anders als das Empfinden der Ärzte.
Genau, ja.
Also ich kann das wirklich total verstehen. Denkst du denn, das wäre anders bei einer niedergelassenen Ärztin? Also ich habe ja im Podcast schon viele Gespräche geführt und ich habe auch schon einige Frauen gehört, die dann eine Ärztin haben, bei der sie die ganze Zeit sind, die dann aber auch schon manchmal so ein bisschen Zeitmangel hat und vielleicht auch gar nicht so die Kapazitäten hat, jede Frage zu beantworten, jedes Mal drüber zu schauen. Was denkst du, was wäre denn die Lösung dafür, für dieses Problem?
Naja, also ich bin tatsächlich jetzt in dieser Chemoambulant, in diesem Brustzentrum eigentlich nur noch, weil die Radiologie unten im Haus, also diese Chemoambulante und das Brustzentrum ist ja in einem Klinikum. Und da sind eben auch Radiologie und weitere Stationen ansässig und das ist super für mich. Also die Wege sind kurz, ja. Also wenn die Ärztin entscheidet, wir müssen jetzt in 3 Monaten einen MRT, dann setzt die das an und dann habe ich das in 3 Monaten. Das ist super. Und die Radiologie ist wunderbar da. Ja, also von daher habe ich daran festgehalten. Also erlebe die Pflegerinnen zum Beispiel, diese Schwestern, wo ich gerade sagte, wirklich so überfordert dort. Und ich habe nachgefragt, was ist denn auf einmal anders? Ne, was ist hier anders, was euch so völlig überfordern lässt? Ne? Schnippig, nicht ausreden, das sind alles so Sachen, die da stattfinden. Und ich hatte eine Schwester, die hat geweint, weil sie mich nicht ausreden ließ und sagte, es tut mir leid, eigentlich bin ich gar nicht so, aber ich muss so schnell hier agieren, dass mir nichts anderes übrig bleibt, den Patienten manchmal über den Mund zu fahren.
Ach Gott.
Und dann habe ich gesagt, was ist denn anders? Und dann sagen sie, naja, das Gesundheitssystem sieht vor, dass hier alles, dass dieses Brustzentrum, diese Chemoambulanz eben funktioniert. Und dass die eine Besonderheit haben hier in der Region. Also viele kleine Brustzentren haben zugemacht und es wurde zusammengefasst. Aber das heißt dann eben, man sorgt nicht dafür, dass jetzt dort mehr Ärzte und mehr Pflegerinnen sind, die mehr Zeit haben. Ne? Das wäre ja dann eigentlich sinnvoll. Stattdessen ist alles so, wie es war. Der Krankenstand der Pflegerinnen ist sehr hoch. Übrigens habe ich auch erfahren, auch bei den Ärzten. Ja, und viele Frauen, die eben auch Teilzeit arbeiten, viele Ärztinnen. Und das Ganze ergibt sich dann so, dass man das Gefühl hat, alles ist hektisch, schneller, unwirsch und manchmal eben auch tatsächlich unkoordiniert. Und ich höre von meinen Frauen aus der Selbsthilfegruppe, dass das schon bei einer niedergelassenen Ärztin anders ist. Ja, dass es da 2, 3 Ärztinnen gibt, die einen auch mit Namen ansprechen. Und natürlich ist da auch Zeitmangel da, aber dass die schon aufmerksamer sind oder ja, sich mehr damit befassen.
Sich Zeit für Empathie nehmen.
Ja, genau.
Aber das Problem wäre dann wiederum ja, dass du im Zweifel länger auf weiterführende Termine warten müsstest, oder?
Meinst du jetzt bei einer niedergelassenen Ärztin?
Ja.
Naja, erstmal müsste ich eine finden.
Ah, okay.
Ja? Also auch die sind wirklich sehr begehrt.
Ja.
So viele gibt es da nicht und die sind sehr begehrt und man muss ja einfach anfragen. Für mich ist eben so wichtig, dass ich eigentlich jemand an meiner Seite, eine Lotsin habe, die ich dann auch alles befragen darf, ja. Und ja, das ist im Moment nicht gegeben. Das ist schade. Es ist natürlich so, man darf nicht vergessen, bei einer Metastasierung lebst du im Grunde genommen ja immer wieder zum nächsten MRT, ja, also zur nächsten bildgebenden Behandlung, ja. Mhm. Und da schwimmt immer auch so eine Angst mit. Ne? Also kurz bevor ein MRT stattfindet, bist du so aufgeregt. Also ich bin so aufgeregt, ne? Weil ich denke, ja, was, ne, ist da wieder eine neue Metastase? Mhm. Bin ich jetzt mal stabil? Ja. Mhm. Und das muss einfach klar sein bei einer Metastasierung. Du bist eben nicht mehr, du wirst nicht mehr richtig gesund. Ne? Da ist keine Heilung in Sicht. Das grenzt an einem Wunder. Ne? Mhm. Und das ist so, mir fällt immer mein Kollege ein, der irgendwann so sagt, die Biene ist in Krisen eine Festung. Und ich kann immer nur sagen, ich habe meine Festung verloren und bin daher, ja, ich fühle mich manchmal wie weichgespült, sehr emotional. Wenn da jemand nicht empathisch mit mir ist, bin ich sofort irgendwie, was habe ich falsch gemacht? Ja, das Rationale ist ein bisschen beschränkter.
Ja. Bist du denn in psychologischer Betreuung?
Ja, ich bin angedockt bei einer Psycho-Onkologin hier in Köln. Und ja, und vor allen Dingen bin ich eben angedockt in meiner Metastasengruppe, sage ich immer.
Ja, ja.
Das ist eine Selbsthilfegruppe in Köln, wo eben metastasierte Frauen sind. Und das ist mega super. Ja, also da fühle ich mich auch aufgehoben. Und da, ja, können wir eben auch sprechen. Da sind andere Frauen, die das kennen, die die Beschwerden kennen, die Sorgen kennen. Das ist gut. Mhm.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass gerade wenn man jetzt unsicher ist, ne, und im Zweifel eben keinen Arzt fragen kann, kann man zumindest in der Gruppe mal fragen, kennt ihr das? Wie war das bei euch?
Ja.
Ne, und da bekommt man ja wahrscheinlich auch wirklich Rückmeldung und Empathie, und weil die das alle kennen,
ne?
Die sind ja alle irgendwie in so einer Situation.
Ja, ja. Und auch manchmal einfach so, wenn die dann sagen, das kenne ich, das ist so und so, das beruhigt mich so sehr.
Ja.
Ne? Dann denke ich so, ah, okay, ja, ne, werd mal ein bisschen cooler.
Das ja, halt so. Genau, auch zum Beispiel das, was du vorhin erzählt hast mit in der Leiste. Ne? Wenn jetzt nochmal eine Frau sagt, ich habe da sowas in der Leiste, kannst zumindest du sagen, du warte erstmal ab. Das geht, bei mir ist das wieder weggegangen. Und das ist ja auch, also ich meine, das ist ja eine totale Beruhigung. Ne? Da kann man ja erstmal wieder ein bisschen runterfahren.
Ja, genau, genau. Und das ist so wichtig. Man ist ja so oder so hochtourig, ja,
ja.
Weil man ist doch klar, ja, also dass man immer etwas angespannter ist, ja. Mhm. Und es ist wichtig, da mit anderen Leuten, mit Menschen oder besser gesagt für mich, mit Frauen in Kontakt zu kommen, die das kennen und auch leben. Mhm.
Das heißt, so wie ganz am Anfang, dass du deine Krebserkrankung so wegschieben konntest, nachdem du mit der Therapie durch warst, es gelingt jetzt überhaupt nicht mehr, ne?
Mhm. Naja, also was ich schon vorhin sagte, es gibt echt so Momente, wo ich sehr abgelenkt bin. Also das heißt, ich mache halt sehr viel Sport und dieses Laufen zum Beispiel, wenn ich sehr angespannt bin und dann mir meine Schuhe schnüre und in die Natur laufe, dann bin ich abgelenkt. Und dann habe ich auch tatsächlich, spüre ich manchmal sogar den Arm nicht. Ja, und das, oder wenn ich mit Freundinnen zusammen bin und oder ins Kino gehe, also ich kann mich schon gut ablenken.
Ja.
Das gelingt mir ein Segen gut. Und ich bin mega glücklich, dass ich keine Fatigue habe. Ja.
Hm.
Also ich bin immer noch schnell wieder positiv gestimmt. Das ist eine wunderbare Resilienz.
Ja. Ja. Hast du das schon immer oder hast du das erst jetzt in den letzten Jahren erlernt?
Nee, das habe ich eigentlich schon immer. Also ich bin ja Sozialarbeiterin und Streetworkerin und habe immer gerne mit Menschen gearbeitet, die in schwierigen Lebenssituationen waren oder sind. Und das hat mir eigentlich auch immer so eine Distanz gegeben zu vielen schwierigen Sachen. Und das hilft mir jetzt auch. Also auch jetzt denke ich dann manchmal, ja, gut, ne, komm, geh laufen oder spreche mit lieben Menschen, das hilft mir.
Ja, ja.
Mhm.
Also ich habe ja in meinem Studio, ich fotografiere ja Frauen, die an Krebs erkrankt sind und natürlich sprechen wir miteinander und so weiter. Und ich kann mich erinnern, dass ich im Studio schon eine Frau hatte, die hatte einen Onkolotsen zur Seite gestellt bekommen. Mhm. Im Grunde ist das doch eigentlich genau das, was du dir wünschst, oder?
Ja. Aber ein Onkolotse, ich finde wichtig, dass so der medizinische Hintergrund da ist. Also das finde ich schon auch ganz gut. Also es ist ja nicht nur psychologisch, was da bearbeitet werden muss, sondern eben auch medizinischen Background hat. Das ist für mich sinnvoll, glaube ich.
Ah, okay. Also du meinst, die Onkolotsen haben gar keine medizinische Ausbildung, sondern sie sind erstmal nur, stehen dir beratend zur Seite und helfen dir dann, wenn du zu Arztbesuchen hingehst und so weiter.
Genau, genau. Ah, aber das hilft mir, okay. Ne, also so den Ratschlag, also da würde ich jetzt mal einen Mediziner für aufsuchen, da kann ich dir nichts zu sagen. Das
ja,
nützt mir nichts.
Das kannst du alleine, ne?
Genau. Also dadurch, dass ich auch noch Sozialarbeiterin bin, kenne ich auch viele Wege. Onkolotsen, die sind prima, ja, gerade für Menschen, die auch das erste Mal erkrankt sind. Wie geht es jetzt weiter? Welche Therapien muss ich machen? Aber da weiß ich ja viel. Ich meine, ich bin viermal erkrankt und natürlich weiß ich auch viele Dinge.
Ja.
Aber an mir, ja, es ist so vieles anders, wenn man das vierte Mal erkrankt ist. Also das wäre schön, wenn zum Beispiel so ein Onkologe tatsächlich in der Chemoambulanz ist, ja, ein Onkologe für metastasierte, erkrankte Menschen, ja, wenn das in der Klinik angeboten werden würde, ja, wäre das super. Das würde mir sicher helfen und ja, vielleicht sollte das mal angedacht werden.
Ja. Also ich bin selbst ja nicht erkrankt. Das heißt, für mich in meinem Leben bisher, wenn ich irgendwie krank war, bin ich danach wieder gesund geworden, ganz klar. Deswegen kannst du noch mal sagen, was für andere Bedürfnisse hast du denn jetzt, wo du Palliativpatientin bist? Was ist anders? Warum brauchst du im Zweifel einen Onkolotsen in der Chemoambulanz und Frauen, die jetzt das erste Mal an Brustkrebs erkranken, eben nicht?
Also ich werde halt nicht mehr gesund. Ich kann das immer noch mal sagen. Meine Zeit ist begrenzt, ne? Oder begrenzter. Und das nimmt einem so das Gefühl, es wird wieder alles gut. Und die Therapie hat eben, ist so wichtig und hat so Nebenwirkungen und endet ja nicht. Die läuft weiter. Du bist jetzt in Therapie, solange du lebst. Und du hoffst, dass du natürlich lange lebst noch, ja. Aber das kann dir keiner sagen. Keiner kann sagen, ja, dass ich jetzt noch 3 Jahre oder ein halbes Jahr lebe. Und immer, wenn irgendwas auftaucht, ja, also wenn ein Schmerz auftaucht, jetzt gerade eben habe ich irgendwie wieder starke Schulternschmerzen. Und dann denkst du, oh je, ne, wächst die Metastase. Der Krebs ist ja nicht weg. Der ist ja da. Ne? Der muss stabil bleiben. Und das ist eine völlig andere Ausgangsposition, als wenn ich sage, ich bin geheilt. Also ich weiß, na klar hast du immer Angst. Also ich meine, jeder hat Angst, dass irgendwas passiert. Aber diese Angst ist nicht so präsent wie jetzt, vierten Mal, und du wirst nicht mehr gesund. Das ist so. Dein Weg ist jetzt, oder mein Weg ist jetzt, Lebensqualität zu erhalten. Und dafür brauche ich Zeit, Menschen, die mich ernst nehmen, empathisch sind, eine gute Therapie, die Hoffnung, dass der Krebs nicht mutiert, also dass sich das nochmal verändert, ein gesunder Lebensstil, ja, das fällt mir immer schwer, also ich habe immer Schwierigkeiten, Pausen zu machen, habe ich ja schon erwähnt, und gut zu schlafen, aber das ist lebensnotwendig, ne? Ja, die Garantie ist weg. Und das macht die Sache anders für mich. Ja. Und du hast auch andere Fragen. Also ich weiß, als ich gesundet bin nach der Operation 2013, wo eben keine Metastasen war, da machst du Pläne viel weiter voraus. Ne? Und jetzt hatte noch so viel vor. Ne? Das kann ich nicht mehr. Also ich bin jetzt therapiegebunden mein Leben lang. Oder das Leben, das ich jetzt noch habe. Und das macht einfach alles anders. Und ich würde mir wünschen, dass ich, was viele sagen, die Zeit intensiver erlebe im Moment. Ja, dass ich mir sage, das musst du ganz tief spüren. Das ist bei mir nicht. Also das habe ich nicht. Aber das ist auch nochmal sehr unterschiedlich. Also ich bin vielleicht auch sehr quirlig und sehr unruhig. Und das führt oft dazu, dass ich über Dinge hinweggehe. Das muss ich jetzt auch erst noch lernen, ruhiger zu werden, entspannter zu werden und den Moment intensiver anzunehmen.
Solche Schildkrötenmomente, ja?
Genau, die Schildkrötenmomente, ja genau. Ja. Ja, oder ich hatte einen Moment, der war so wunderbar, das muss ich kurz erzählen. Als ich eben erfahren habe, dass ich metastasiert bin, habe ich meine Freundin, meine liebsten Freundin Caroline und Petra angerufen und habe gesagt, wir müssen jetzt gemeinsam meine Beerdigung planen. Ich will ein richtiges Fest und ich will, dass ihr die Rede haltet und so weiter. Und dann haben wir uns zu dritt Zeit genommen. Die haben mich total ernst genommen, mein Leben nochmal zu reflektieren, haben mit mir Bilder geguckt, Geschichten gehört und haben uns dann irgendwann umarmt und haben gesagt, boah, wir feiern das Leben, ne? Wie wichtig ist das? Und das sind Momente, die, ja, die erlebe ich jetzt gerade als Geschenk und nämlich natürlich wahr, oder? Das, ja, wenn viele Menschen, die mich lieb haben oder gerne haben, sich jetzt die Zeit nehmen und obwohl sie natürlich in ihrem gestressten Leben sind, sagen, ich möchte mit dir Zeit verbringen. Das ist super.
Also erfährst du viel Liebe?
Ich glaube ja. Also ich, ja, Liebe und ja, so Wärme, also in, ja. Ne, meine Brüder auch, die mir ganz nah sind und jetzt noch mal näher gekommen sind. Oder mein Neffe, den ich über alles liebe, der dann auf einmal sagte vorgestern, Biene, gehen wir zusammen in Freiburg zum Bob Dylan-Konzert. Ja, ja, der junge Mann, der mit seiner alten Tante zu Bob Dylan geht, großartig. Ja, das sind so Momente, die ich aufsauge, wo ja. Ich sage, ja, es lohnt sich, mach weiter mit der Therapie. Ne?
Ja, ja.
Und so Momente werden immer wieder kommen und das ist toll. Also das, ja, super.
Siehst du, also saugst du das doch auf? Hast ja, du mehrere Schildkrötenmomente?
Ja, ja, doch schon, ja. Also was wirklich stressig sind eben diese Momente, wo ich in einem unsicheren Status bin. Ja. Also kurz vor dem Besuch in der Chemoambulanz oder wenn ich auf irgendwas warte oder die Gespräche, also man wartet halt unglaublich während des Termins auf das Gespräch und dann bin ich auch manchmal zornig, dass das nicht besser und schneller geht.
Ja. Hast du denn in deiner Familie mit Brustkrebs vorher zu tun gehabt, also bevor du selbst erkrankt bist?
Nein.
Gar nicht?
Nein. Also in meiner Familie gibt es keine Krebserkrankungen. Also gut, meine Oma, väterlicherseits, die ist sehr früh gestorben, da weiß ich das nicht, aber ansonsten, nein, es gibt niemanden, der an Krebs erkrankt ist. Ja, also ich habe mich natürlich oft gefragt, was hast du falsch gemacht in deinem Leben? Also warum musstest du mit 42 das erste Mal an Brustkrebs erkranken und jetzt mit 57 das vierte Mal und jetzt metastasiert? Warum ist das so? Das fragt man sich natürlich. Und ja, ich habe als junge Frau geraucht und ich habe auch kein Fest ausgelassen. Aber ich habe mich zum Beispiel immer sportlich betätigt, immer. Ich war immer in Bewegung. Ich liebe den Sport. Ne? Und ich bin total schmal, also jetzt dünn. Ne? Also man sagt ja oft Übergewicht und ja, ich habe immer wenig Alkohol getrunken jetzt, ne? Gerade die letzten Jahre. Ich will nicht mehr fragen eigentlich, warum.
Nee.
Es ist so.
Deswegen, das bringt dich auch überhaupt nicht weiter. Und ich glaube auch nicht, dass man da irgendwie so eine Schuldzuweisung machen kann. Ich, also das ist dir passiert und das ist furchtbar traurig. Aber so wie sich das für mich jetzt anhört, wie du so sprichst, kannst du ja dein Leben auch mit der Diagnose genießen. Und das finde ich irgendwie total schön.
Mhm. Ja, das ist so. Also ich fand diesen Begriff dankbar immer so furchtbar kitschig, aber tatsächlich, ja, das ist so Dramatik. Aber ich meine das ja ernst. Also ich bin in vielen Momenten dankbar. Ja, wenn meine liebste Nachbarin rüberkommt mit einem Eiskaffee und sagt so, ne, wie geht es dir? Mhm. Das sind Momente, die die sind super, ja.
Ein Schildkrötenmoment. Siehst du, da haben wir es wieder.
Ja, wieder, ja. Und die Momente mit Olaf, das macht die Sache aber auch manchmal schwieriger, Franziska. Also manchmal, wenn ich das Leben dann so genieße, ne, wenn ich weiß, ich habe den tollsten Mann an meiner Seite und das schon so lange. Und der bleibt an meiner Seite, obwohl ich mich äußerlich wirklich verändert habe und bestimmt nicht immer einfach bin. Und das unglaublich stressig ist, der ist bei mir. Und dann will ich doch nicht, dass das weg ist.
Genau.
Also der Gedanke, diese schönen Sachen habe ich nicht mehr, die haben mich nicht mehr und ich habe sie nicht mehr, ist manchmal boah, furchtbar. Da kriegst du echt Bauchschmerzen, weil du denkst, ich will leben und ich will auch noch länger leben. Ja. Also es ist beides. Also es ist wirklich wunderschön, aber es ist auch manchmal mega traurig. Mhm.
Ja. Was machst du denn in den Momenten, wo es so mega traurig ist? Wie kannst du dich da wieder rausholen?
Ich ziehe die Laufschuhe an und gehe laufen. Ich gehe in den Wald. Ich gehe in den Wald und gucke aus dem Fenster.
Natur.
Natur, ja, völlig. Ja, ich erfreue mich an kleinen Dingen, an einem Blümchen, an einem Rotkehlchen, was am Boden liegt, an meinen durchgeknallten Katzen. Das, Musik hilft mir tatsächlich. Ich höre sehr gerne Musik. Und habe auch immer wieder Listen, die ich beim Laufen höre oder zu Hause höre. Ich mache mir das Radio an und tanz blöd rum. Also das sind so Sachen, die ich mache. Ja.
Gibt es etwas, was du der ein oder anderen Hörerin, die jetzt möglicherweise selbst auch metastasierten Brustkrebs hat, mit auf den Weg geben möchtest?
Ich finde das immer schwierig, den anderen was auf den Weg zu geben. Also ich fand es sehr wichtig, sich in der Frauenselbsthilfe zu vernetzen. Es hat mir viel gebracht. Also das war für mich wirklich wichtig. Ich bin halt immer sehr offen mit der Erkrankung umgegangen. Das hat mir geholfen, zu sprechen, nicht zu schweigen. Ja, aber ich weiß nicht, jeder geht damit auch anders um. Ja, aber diese Offenheit, Leute direkt anzusprechen und zu sagen, ja, ich werde nicht mehr gesund, nimmt Rücksicht darauf, ne? Ich will gehört werden, ich bin so, das wird nicht mehr. Das hat bei den meisten Menschen wirklich Positives losgelöst. Deswegen, ja, ich kann nur raten, ja, vernetzt euch gut, sprecht miteinander, sprecht das aus, sucht euch Unterstützung, bleibt nicht alleine mit der Metastasierung. Und ja, seht zu, dass ihr gut begleitet werden. Also ich nehme meinen Dr. Weinholder von dem Strahleninstitut, der ist großartig, ne? Wie viel Zeit er sich genommen hat, das ist wichtig. Sucht euch Menschen, die Zeit für euch haben, das ist gut.
Ja, ganz wichtig. Wenn du, liebe Hörerin, dir einmal Bilder von dir wünscht, die den Blick auf dich selbst verändern dürfen, dann schau super gerne mal auf meiner Website vorbei. Das hat Sabine ja gerade schon erzählt, dass Austausch und Vernetzung so wichtig ist. Bei mir gibt es jetzt auch Gruppenaufnahmen in kleiner Runde mit bis zu 5 Frauen. Das ist ein Tag, an dem wir fotografieren, miteinander sprechen und ja, der einfach unfassbar gut tut. Wenn du dich darüber informieren möchtest, schau super gerne auf meiner Website nach. Ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes. Dir, liebe Biene, wünsche ich von Herzen alles, alles Gute. Ich danke dir für deine Zeit und ja, dass du mit mir darüber gesprochen hast, was dich aktuell beschäftigt und wie du auch das System, das Gesundheitssystem wahrnimmst und was anders ist, wenn man metastasiert ist. Ich finde das total wertvoll und ich finde, dass wir darüber auch sprechen müssen. Ich finde das wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also von daher vielen lieben Dank.
Ja, vielen lieben Dank, Franziska, dass ich hier eine Stimme hatte. Das ist wichtig, gehört zu werden. Danke dafür.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziskagünterfotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGüntherFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.